Wir sind gerade in der letzten Zeit dabei, einige Kapitel in der Urgeschichte anzuschauen. Und das letzte Mal ist auch etwas Wesentliches gesagt worden. Es ist nicht so grundlegend wie die Schöpfung bzw. der sogenannte Sündenfall in Kapitel 3 der Bibel und des ersten Buches der Bibel von 1. Mose 3. Aber es zeigt doch, was auch ein wesentliches Thema in der Welt ist. Und selbst in einer säkularen Welt kommen diese Worte dennoch vor, zwar etwas entleert, Segen und Fluch, was das auch bedeutet. Und das wird nun nebeneinander gestellt. Heute jetzt die positive Seite auch. Wir werden das sehen in diesem sehr, sehr kurzen Abschnitt heute. Nur zwei Verse. Aber wir haben letztes Mal diese Fluchlinie gesehen, aber interessanterweise unter anderem entdeckt. Und da möchte ich das Zitat nachliefern, das mir letztes Mal gefehlt hat, haben auch gesehen, dass in dieser Linie von demjenigen, der verflucht ist, dem gesagt wird, Kain, dass er unstet und flüchtig sein soll, dass in seinem Leben doch Dinge vorkommen oder dass in seiner Linie und in dieser gottlosen Linie oder gottfernen Linie Dinge vorkommen, die erstaunlich sind. Also, dass Leute sehr geschickt, wie man hierzulande sagen würde, gewesen sind und sogar für die Zivilisation, für die Kultur Durchbrüche erwirkt haben. Und Calvin schreibt zu diesem Abschnitt und zu diesen Leistungen Folgendes. Neben dem Bösen, das aus dem Geschlecht Kains erwuchs, gibt es auch Gutes zu berichten. Denn die Erfahrung der Künste und Fertigkeiten, die unser Leben reich machen, ist als ein besonders wertvolles Gottesgeschenk anzusehen. Es ist merkwürdig, dass gerade dieses Geschlecht, welche die schlimmsten Entartungen zeigte, vor anderen Nachkommen Adams, einer so schätzenswerten Begabung sich erfreute. Mir scheint, dass Mose ausdrücklich von jenen Erfahrungen in Kains Familie reden wollte. Wir sollen wissen, dass trotz der Verfluchung noch Gaben Gottes bei den Nachkommen Kains hervortreten. Dass ihnen der Geist der Wiedergeburt fehlte, schließt ja nicht aus, dass Kains Nachkommen anerkennenswerte Fähigkeiten besitzen. Die Erfahrung aller Zeiten, schreibt Calvin dann weiter, lehrt, dass für den Ausbau des gegenwärtigen Lebens in ungläubigen Völkern immer Strahlen göttlichen Lichtes leuchteten. Noch heute sehen wir, dass hervorragende Gaben des Geistes dem ganzen Menschengeschlecht eigen sind. Die freien Künste und Wissenschaften haben wir von den Ungläubigen. Die Astronomie und die übrigen Gebiete der Naturwissenschaft, die Medizin und die Staatswissenschaft. Das ist das Zitat, das ich letztes Mal nicht parat hatte. Also interessanterweise, und noch einmal dieser Hinweis, dass es in der Lehre über Heiligung eben auch dies gibt, dass immer wieder Dinge auch von Gläubigen eingenommen wurden, die ursprünglich von Leuten erfunden wurden, die nicht die Ehre Gottes zum Ziel hatten, aber dass immer wieder Erfindungen, Dinge, die irgendwo das Leben oder teilweise auch die Abläufe besser machen, mit hineingenommen wurden. Vielleicht noch mal einiges, weil es mir so wichtig ist, dass diese ganzen Geschichten, die uns hier berichtet werden, auch historische Bedeutung haben. Möchte ich noch einmal hervorheben, weil immer wieder Fragen da sind, gerade im Blick auf Kain, woher hatte Kain seine Frau? Es gab ja noch nicht viele Menschen. Es war ja die erste Generation, die gezeugt worden ist, die erste Generation erschaffen von Gott, die erste Generation gezeugt. Und da sind sich die Ausleger einig, dass es damals ja noch nicht von der Tora verboten war, seine Geschwister zu heiraten und die genetische Reinheit einfach noch derartig hoch war, dass das möglich war. Die zweite Frage, die den letzten Text noch einmal betrifft, ist, wie konnte schon Kain eine Stadt bauen? Und dazu schreibt, ich habe es letztes Mal erwähnt, dieses gute Buch von Erich Sauer, Morgenrot der Welterlösung, schreibt, schon eine durchschnittliche Kinderzahl von nur 6 Kindern hätte Kain im Alter von 400 Jahren, wir werden sehen, das ist damals, da gab es Leute, die waren doppelt so alt und noch älter, hätte Kain im Alter von 400 Jahren weit über 100.000 Nachkommen gehabt. Dann heißt es noch, Und das ist ein Verständnis davon, dass wahrscheinlich schon, als Kain dieser Fluch trifft, er verheiratet gewesen ist. Und dann heißt es, der Kain-Sohn Henoch, nachdem dann auch die Stadt benannt ist, war offenbar nicht sein Erstgeborener. Auch bei den Nachkommen, wir werden das dann sehen in der Geschlechterfolge, das kommt dann nächstes Mal, auch bei den Nachkommen Seths sind nicht die Erstgeborenen, sondern lediglich die Vorfahren Noahs genannt, also gewissermaßen die Segenslinie. Dies beweisen die Zeugungsjahre, denn wie Adam nicht 130 Jahre ehelos war, beziehungsweise kinderlos, ergänze ich mal, so Seth nicht mit 105 und Methusalem nicht mit 107. 87 oder gar Noah mit 500. Also werden viele Nachkommen nicht erwähnt in der Zwischenzeit, die auch gezeugt worden sind. Das nochmal als eine Erklärung auch der Historie. Wir werden da an anderer Stelle nochmal drauf kommen, aber jetzt der kleine Abschnitt, der die Segenslinie zeigt, der ist viel kürzer als der Abschnitt über die Nachkommen von Kain. Aber er hat es in sich. Denn in 1. Mose 4 und Vers 25 und 26 heißt es, Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das wird der Schwerpunkt sein, was dieser Satz bedeutet. Also noch einmal ein Evangelium. Man fing an, diesen Namen Gottes, und da ist auch der wirkliche Gottesname, der des Bundesgottes gemeint, nicht irgendein Gott, sondern eine ganz bestimmte Gottesvorstellung, ein Gott, den man persönlich kennen kann, der Gott, der eben Himmel und Erde, auch die unsichtbare Welt geschaffen hat. Dieser Seth, es mag sein, dass da auch nochmal viele andere Nachkommen zwischendurch gewesen sind, denn später heißt es, lest das auch vor, im 5. Kapitel, wo also die Linie nachgezeichnet wird, von Adam zu Noah, wo dann auch nochmal wesentliche Einschnitte kommen und diese Katastrophe dann die ganze Menschheit trifft. Denn es heißt in Kapitel 3 des 5. Kapitels, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth. Also erst in einem höheren Alter von 130 Jahren bekommt er diesen Sohn, der aber von Eva auch als ein Sohn gesehen wird, der in einer ganz besonderen Nachfolge steht, eben von Abel, den Kain erschlagen hatte, der in ganz besonderer Weise die Segenslinie weiterträgt. Und wie man dann später auch sieht, wenn man es ist ja ein schwieriges Kapitel in der Bibel, diese Geschlechtsregister, wenn man sich das mal anschaut, der die Segenslinie dann weiterführt zu Noah, zu Abraham und all den gesegneten Leuten. Das ist Seth. Und wenn hier gesagt wird, dass er Adam gleich war, dann ist wohl auch da, dann schwingt da auch mit, dass er in diesem Sohn vielleicht mehr als in den anderen auch noch einmal so diese unverbrüchliche Ebenbildlichkeit Gottes sah. Auch in seinem Verhalten, auch in seiner Ethik, in seinem ganzen Leben. Also auf jeden Fall steht fest, dass dieser Mann für die Segenslinie steht. Und diese Segenslinie nun wird wieder weitergeführt. Seth heißt es dann in Vers 26, Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und dieses den Namen des Herrn anzurufen, so übersetzt Luther, kann man auch übersetzen, da fing man an, den Namen des Herrn zu verkündigen. Es gibt Bibelübersetzungen, die sich auch so entscheiden. Und nun ist es interessant, dass bei manchen Wörtern es so ist, dass sie so reich sind, dass sie beides gleichzeitig bedeuten können. Das ist einfach so, wenn man sich die biblischen Begriffe anschaut, dann kann das eine, das andere bedeuten, aber es kann auch beides mit einschließen. Und ich glaube, dass es beides mit einschließt. Dass es einerseits die Anrufung Gottes mit einschließt, aber auch die Verkündigung. Und ich werde gleich zeigen, dass das auch zusammengehört und immer in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte in guten Zeiten zusammengehalten wurde. Zunächst dieses Wort anrufen. Ich finde das ganz stark so, dass jemand, dass das Gebet so ausgedrückt wird. Also das ist übrigens auch interessant, dass in der hebräischen Bibel für Gebet, also immer wenn das Thema Gebet auftaucht, dass im Grunde kaum spezifische Begriffe da sind, sondern einfach die ganz normalen Kommunikationsausdrücke gebraucht werden. Also so hatte man sich auch zwischen den Menschen verständigt. Auch einen Richter kann man anrufen. Auch einen Vater konnte man anrufen, um sich auf seine Autorität zu beziehen, wenn es Gestreit gab unter den Geschwistern. Und so wird Gott angerufen. Also es ist interessant, dass die ganz moderne Kommunikationsart auch so beschrieben wird. Man kann auch jemanden anrufen, um einfach zu plaudern, aber man kann auch jemanden anrufen, in fernen Weltgegenden sogar, wenn man irgendwie seine Hilfe braucht. Also man nimmt den Telefonhörer, ja, bei den Jüngern muss man doch erklären, also es gab früher, dass man auch geredet hat, nicht nur geschrieben hat. Das war so, hat unsere Generation das gemacht. Also, anzurufen. Das zeigt, da ist eine echte persönliche Beziehung da, erstens, und zweitens zu dem wahren und lebendigen Gott. Beides wird hier benannt. Also wenn jemand mir sagen würde, du, ich will dir mal sagen, ich mag dich total. Und ich würde ihn fragen, was magst du denn an mir? Und dann würde er sagen, also ich mag an dir, dass du dich so gut mit Computern auskennst zum Beispiel. Und ich mag dann dir, dass du so blond bist. Das gefällt mir so gut. Da würde ich irgendwann denken, ja schön, dass er gut von mir denkt, aber das bin ich ja gar nicht. Also das dazu, diese Liebe, diese besondere Beziehung, diese Faszination sogar dieser Generation von dem wahren und lebendigen Gott. Also sie hatten keine falschen Vorstellungen, wenn Gott sie gefragt hat, und sie brauchte sie gar nicht fragen, denn sie riefen ihn so an, mit seinen Eigenschaften, mit dem ganzen Panorama seiner Eigenschaften, da wusste Gott, ich bin gemeint. Das ist der Unterschied zum Heidentum. Heiden sind, wenn das so in der Bibel vorkommt, und es kommt immer wieder vor, da sind nicht einfach Atheisten gemeint, sondern es sind im Grunde Menschen gemeint, die abgewichen sind von dieser wahren Gottesvorstellung. Manchmal abgewichen sind, dass Gott überhaupt eine Person ist und nicht nur eine Kraft. Manchmal abgewichen davon, dass er auch ein Gott ist, der für Gerechtigkeit eintritt und nicht nur ein Gott ist, der unser Leben angenehm macht und auf unserer Seite steht. Also sie riefen den wahren Gott an und sie hatten eine echte Beziehung zu ihm. Ich bin einmal eingeladen worden, ich hatte das bis dato noch nicht erlebt, ist aber schon viele Jahre jetzt auch mittlerweile her. Und zwar wurde mir gesagt, du, der mal durch deine Jungschau gegangen ist, war noch zur Schorndorfer Zeit, als ich im Bezirk Schorndorf war, der lässt sich taufen und seine Eltern, die sind einfach sehr kritisch und sie werden noch nicht dabei sein. Es würde ihn sicher sehr freuen, wenn du dabei wärst. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich irgendwie möglich. Und es war eine Seetaufe und das war sehr bewegend. Ich hatte so etwas noch nicht erlebt, dass jemand wirklich komplett untergetaucht wird, auch an einem Ort, der für andere zugänglich war, so dieser Zeugnischarakter. Also sehr bewegend für mich. Und der Pastor sagte, als er schon mit meinem ehemaligen Jungschar im Wasser stand, da sagte er einen Satz, den ich nie vergessen werde. Er sagte, es gibt so viel Religion auf dieser Erde, aber so wenig echte Beziehung zu Gott. Und das hatte Seth, und das bedeutet dieser Ausspruch. Er kannte wirklich Gott. Und man spürte es ihm ab in seinem ganzen Leben, dass er Gott kannte. im Blick auf das Evangelium gesagt, im Blick auf uns gesagt, dass man uns abspürt, dass wir Jesus kennen. Ich redete neulich mit einem Mann, es ist nicht lange her, es war auch so ein frischer Eindruck, und er ist ein wirklicher Jünger von Jesus, und das spüren auch andere. Und ich habe ihn getroffen, und da wir uns auch beide für Landwirtschaft interessieren, habe ich mich vielleicht eine halbe Stunde mit ihm über Landwirtschaft unterhalten. Und die Art und Weise, wie er seine Landwirtschaft macht und betreibt und wie er davon geredet hat, daran konnte man ablesen, dass er den lebendigen Gott kennt. Ohne dass er oft den Namen ausgesprochen hat, das war für mich eine faszinierende Erfahrung. Also so ein Mensch war Seth, so ein Mensch war Enosch, der von ihm abstammte. So war das in der Segenslinie. Man kannte wirklich den lebendigen Gott. Neulich war Gustavo Victoria bei uns, und er sagte, ich könnte euch vieles sagen als jetzt einfach Personalchef, zuständig für Gemeindebau, aber ich will euch als Impuls Folgendes sagen, und ich werde euch das nächste Mal auch fragen, sagte er, wenn ich wieder zu euch komme. Und er redete über diesen Vers von Jesus in der Bergpredigt, dass Jesus gesagt hat, wenn wir den Vater begegnen wollen, wirklich eine Begegnung haben und nicht nur daran interessiert sind an der öffentlichen Wirksamkeit, wie das ja manchmal bei der Mitarbeiterschaft sein kann, und bei anderen Dingen und bei einem Gottesdienstbesuch, so, wo zieht ihr euch zurück in eure stille Kammer, wo ihr eure Beziehung zu Gott pflegt, fördert, nach vorne kommt, euch bemüht, Gott besser kennenzulernen. Und hat dann so von sich geredet, dass es immer wieder wichtig ist, und dass sein Mentor, manche kennen den sogar, ist ein großer Mann, Gordon MacDonald, dass er, wenn er ihn trifft, immer eine Frage hat. Also das ist, sie reden viel über ein breites Spektrum von Themen, aber die erste Frage ist immer, bist du noch tief? Und die nächste Frage ist immer, was hilft dir gerade, wenn er Ja sagt? Was hilft dir gerade, tief zu sein? Ich fand es immer sehr interessant. Ich habe viel gelernt von Bill Hybels und von Willow Creek und habe schon, als ich ganz junger Pastor war, da die Konferenzen besucht. Und es gab, und sie haben immer wieder, da kann man so oder so darüber denken, Umfragen gemacht, Erhebungen gemacht in ihrer Gemeinde. Wie wirkt sich was aus und so weiter? Und eine Frage, die einmal gestellt wurde und die man also in der Gemeinde weitergegeben hat, war, ob sie, wie stark praktisch ihr Engagement in der Gemeinde ihnen hilft, in ihrer Beziehung zu Gott weiterzukommen. Und das war für die Gemeindeleitung zunächst ein Schock, weil die Philosophie war bisher davon ausgegangen, je tiefer man drin ist im Gemeindeleben und je engagierter man mitarbeitet, desto tiefer ist die Beziehung zu Gott. Aber die Umfrage zeigte, dass es nicht so ist. Und es ist wichtig, sich immer wieder an diesem Punkt festzumachen, wie ist meine Beziehung zu Gott. Also zu dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also es war eine Beziehung zu dem wahren Gott, den es wirklich gibt, den die Bibel wirklich vorstellt. Und die Verkündigung wiederum hat die vornehmste Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums ist eben, diesen Gott so vorzustellen, wie er wirklich ist. Und jetzt noch einmal, also es war eine echte Beziehung zu dem wahren Gott, und es war eine tiefe Beziehung, eine echte Beziehung. Menschen, Männer und Frauen, denen man abspürte, sie kennen Gott. Jetzt noch einmal das, was ich angekündigt habe schon, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen der Verkündigung im Allgemeinen, damit ist nicht nur gemeint, was ich hier tue, sondern auch, wenn man im persönlichen Gespräch auch von Gott erzählt, das weitergibt. Und schon im Alten Testament gibt es diese Verknüpfung. Und ich habe mal einen Psalm herausgenommen, der diese Verknüpfung, also zwischen Anbetung und Verkündigung in diesem breiten biblischen Sinn, besonders markant und eindrücklich darstellt. Psalm 96 und die ersten 6 Verse. Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Und dann heißt es Vers 10, sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen, alle Bäume im Walde. Also diese enge Verbindung, ich bin begeistert und beeindruckt von dem und fasziniert von Gott und dann, ich will es auch weiter erzählen. Ich will, dass die ganze Welt es weiß. Das ist die eigentliche und oft vergessene Berufung, die schon Israel hatte als Missionsvolk. Von diesem Volk, von dem Gott erhoffte, dass immer wieder Männer und Frauen daraus hervorgehen würden, die eine besondere Gottesbeziehung haben, dass ganze Familien daraus hervorgehen, ganze Sippschaften, eigentlich das ganze Volk, das eine enge Beziehung zu Gott hat, dass da eine Faszination entstehen würde, die man auch verbreiten könnte mit tiefster Überzeugung und mit Leidenschaft gegenüber den Völkern. Und dass das die ganze Welt wieder zurückbringen würde zu ihm, dem wahren und dem lebendigen Gott. Es ist beeindruckend, und ich lese etwas vor aus einem ebenfalls sehr guten Buch von John Piper, Ihn verkündigen wir. Und John Piper schreibt, mehr als je zuvor glaube ich, dass die Predigt ein Teil des Anbetungsgottesdienstes ist. Also Predigt und Anbetung aufs Engste miteinander verknüpft. So wie ich das hier meine, wenn es hier heißt an dieser Stelle, die ich heute auslege, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Er schreibt weiter und bezieht sich darauf, Paulus schreibt einmal an seinen Schützling Timotheus, predige das Wort. Und John Piper sagt, dieses Wort meint nicht in erster Linie lehren oder erklären. Ich nenne es Heroldsjubel. Predigen ist ein öffentlicher Jubel über die Wahrheit, der weder cool noch neutral ist. Er ist geprägt von mitreißender Leidenschaft. Dafür wirbt auch dieses Buch. Ihn verkündigen wir. Also ganz eng miteinander verknüpft die Verkündigung und die Anbetung. Die Anbetung, die eben ihren Inhalt hat von der Verkündigung und die Verkündigung, die wiederum das Ziel hat, dass eine Begeisterung für Gott entsteht, eine Faszination für Gott entsteht, die sich eben darin zeigt, dass dieser Gott bejubelt wird, öffentlich bejubelt wird. Paulus macht das auch so. Es ist nicht nur so eine Sprachanalyse, sondern es zeigt sich immer wieder, gerade im, und diese beiden Beispiele werde ich nehmen, diese beiden sehr systematisch aufgebauten Briefe, die weniger persönlich sind, sondern mehr systematisch, nämlich der Römerbrief und der Epheserbrief. An beiden zeigt sich, nachdem Paulus die Wahrheit entfaltet hat und ihnen gesagt hat, zeigt sich, dass bei ihm sich unwillkürlich Lobpreis Bahn bricht. Das ist im 11. Kapitel des Römerbriefes so, denn mit dem 11. Kapitel schließt der sogenannte lehrmäßige Teil ein und es kommen noch einige praktische Dinge, die er Ihnen auch noch in den letzten Kapiteln mit auf den Weg gibt. Aber nachdem er das entfaltet hat, was wir manchmal so auch analysieren und uns fragen, was bedeutet das, wie ist der Römerbrief auszulegen? Und es kommt uns alles sehr analytisch, sehr nüchtern, sehr vielleicht kopflastig vor. Da schreibt Paulus am Ende dieses Teiles, wo er die Wahrheit entfaltet und es kommt dort raus, wie begeistert er von dem Aufbau des Evangeliums ist. Denn er schreibt, Kapitel 11 und Vers 33 bis 36, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So schreibt Paulus am Ende von diesem, wir sagen, erklärenden, theoretischen Teil. Aber er hat es nicht verstanden als Theorie, sondern er war begeistert davon, wie Gott es schafft, Menschen, die verwegen sind, abgedriftet sind von Gott, zu retten und zu neuen und gerechten Menschen zu machen. Noch ein weiteres Beispiel aus dem Epheserbrief. Und zwar aus Epheser 3. Wo ebenfalls der lehrmäßige Teil, wie wir oft sagen, abschließt und dann 4, 5, 6 noch sehr praktische Dinge kommen, unter anderem auch die christliche Haustafel und solche Dinge. Und da wird fast noch deutlicher, wie er das Gebet und die Anbetung für die Gemeinde und die Verkündigung miteinander verbindet. Vers 14, ab Vers 14, Kapitel 3 und ab Vers 14 bis zum Ende. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welche die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und dann fängt er wieder an, Gott zu loben, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich finde das hochinteressant, Diese Verbindung, diese enge Verbindung und für uns als nüchterne Deutsche auch nochmal ganz interessant, dass diese Erklärung des Evangeliums und des Wesens von Jesus Christus und des Wesen des lebendigen Gottes letztendlich das Ziel hat, dass wir faszinierte Leute sind von Gott und von daher der ganzen Welt es verkündigen können. Ich sage noch einmal, ich habe diese Geschichte bestimmt schon einmal erzählt, wie meine Verkündigung abgeschlossen hat. Und zwar war es damals so, ich weiß nicht ganz genau, ob es die Sitte immer noch gibt. Bevor man ordiniert wurde, da hat man noch einmal ein gemeinsames Wochenende gehabt in dem Jahrgang mit dem Missionsdirektor. Das war damals Pfarrer Wolfsberger. Und Pfarrer Wolfsberger hat uns damals gesagt, ihr habt jetzt vieles gelernt. Ich habe viele verschiedene Fächer gehabt, die sich auf die Bibel beziehen. Aber ich wünsche euch, dass ihr zu jeder Zeit eures Dienstes diese Frage beantworten könnt. Warum folgt ihr gerne Jesus Christus? Seid immer bereit, diese Frage zu beantworten. Das war die Herausforderung des Wochenendes, das wir mit ihm verbracht haben. Ihr müsst immer sagen können als Verkündiger, warum folgt ihr gerne Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und ich möchte euch herausfordern auch mit dieser Frage. Und ich möchte euch ein Angebot auch machen, dass wenn ihr in unserer Gemeinde den Eindruck habt, ich bin so im Getriebe drin, ich bin so beschäftigt mit Jungschar und was weiß ich, es gibt ja viele Tätigkeiten und Putzen, dass eigentlich meine Verbindung zu Jesus Christus verkümmert, dann kommt zu uns. Zu Hermann oder zu Manfred oder zu Markus oder zu mir. Und ich glaube, wir sind immer bereit, dann zu sagen, so darf das nicht sein. Es ist das Allerwichtigste uns, für euch, dass eure Beziehung zu Jesus Christus und zu dem lebendigen Gott immer so ist, dass man sagen kann, auch im Nachhinein, auch über unser aller Gräber hinaus, sie lebten zu einer Zeit, wo der Name des Herrn angerufen und verkündigt wurde. Amen.